Nach dem 3:3 Unentschieden gegen Köln am vergangenen Samstag weiß man als Fan so gar nicht, in welche emotionale Richtung es einem tragen soll. Ist es Ratlosigkeit? Ist es Enttäuschung? Oder ist es doch ein, naja, kann man ganz zufrieden mit sein? Was auf jeden Fall aber abseits des Spielgeschehens für viele Fans bleiben dürfte, sind die Erinnerungen an einen wirklich gelungenen Jubiläumssamstag beim VfL Wolfsburg. Und darüber werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Hier ist das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Episode und diese hört und findet ihr überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Und normalerweise würde ich jetzt sofort in das hinter uns liegende Spiel einsteigen. Nicht nur mit der Analyse, sondern natürlich auch mit den Toren. 3 Tore gab es zu bejubeln. Die bejubeln wir auch gleich. Aber vorher widmen wir uns mal ganz anderen Emotionen. Denn der vergangene Samstag war ja sowieso voller Emotionen. 80 Jahre VfL Wolfsburg, das galt es zu feiern. Und das wurde auch gebührend gefeiert. Für viele begann die Feier schon am Freitagabend mit der grün-weißen Nacht. Und für andere Fans wiederum ging es am frühen Samstagmorgen los. Nein, ich meine nicht mit dem Spiel unserer Fanauswahl und der Traditionsmannschaft, sondern vor dem Fanshop, um eines der begehrten Sondertrikots nämlich zu ergattern. Lenny Nero war auch mit dabei und hat sich in die Schlange eingereiht und hat mal mit 2 der Wartenden für Wölferadio gesprochen.
So, wir stehen jetzt hier vorm Rudelstore und ich habe den ersten Kunden, der das Jubiläumstrikot sozusagen abgreifen konnte. Sag mal, wer du bist und wie lange du schon hier gewartet hast heute Morgen?
Ja, moin, ich bin Daniel, der erste Vorsitzende von den Walhalla Wölfen Wolfsburg. Ich stehe hier mit meinen beiden Jungs schon seit 6.15 Uhr, direkt nach der Nachtschicht kamen wir her und sind glücklich über das Trikot.
Im Radio kann man das natürlich immer nicht sehen, aber das Trikot sieht sehr, sehr gut aus. Was sagst du denn jetzt, wo du es auf der Haut hast sozusagen?
Ja, sitzt auf jeden Fall super, Größe ist top, passt alles so, wie es sein soll. Und ja, endlich Zinnenwappen, alles super.
Ja, jetzt bist ja eine Riesenschlange, auch die Bilder von der Arena werden wahrscheinlich dann alle auch gesehen haben und du warst der Erste in der Schlange, jetzt wenn ich mal umdrehst, wer da alles noch wartet, was sagst du denn zu dem Hype auch rund ums 80-Jährige hier?
Ja, der Hype ums 80-Jährige Trikot ist natürlich riesig und ja, ich hoffe jeder, der eins haben will, bekommt eins, alles grün-weiß-grün.
So manch einer musste über 2 Stunden warten, bis er dann endlich das begehrte Jubiläumstrikot in den Händen halten konnte. Und 2 Stunden stehen, das kann für den einen oder die andere schon eine sehr lange Zeit sein, es sei denn, man weiß sich zu helfen.
Ich war ja 6 Uhr in der Schlange und morgen 7:30 hier gestanden. Alles richtig gemacht auf der Seite hier.
Hast du auch noch dein Liegestuhl, hast du den gebraucht? Hast du tatsächlich einen Liegestuhl mitgenommen?
Ja, schön mit Klappstuhl hier gesessen, ne? Weil 2,5 Stunden stehen. Warum? Ja. Kann man schön einen Klappstuhl mitbringen.
Und jetzt, wo du Beute gemacht hast, Trikot, was sagst du, wie findest du?
Das Trikot ist super. Man hat es ja vorher auch schon online ein bisschen gesehen und war ja jetzt auch schon in den sozialen Medien gut vertreten. Das ist schon ein sehr schönes, gelungenes Trikot. Endlich mal wieder so ein Zinnenwappen.
Ja. Und wenn du dich hier so umguckst, lange Schlangen in der, ja, in der Porschestraße, an der Arena noch mal ein bisschen mehr sogar, ein bisschen Hype entstanden, was sagst du dazu?
Ja, das finde ich super. Ist halt mal selten beim VfL, ne? Aber das finde ich gut. Ist ja mehr Hype, als ein neues iPhone gibt.
Das lässt ja dann doch noch hoffen irgendwie, dann ist es um unsere Gesellschaft ja doch noch nicht ganz so schlimm bestellt oder so ähnlich. Egal, an diesem Samstagvormittag gab es nicht nur tolle Jubiläumstrikots und lange Schlangen zu bestaunen, sondern es gab auch sportlich einiges zu sehen. Es gab das Spiel am Vormittag unserer Traditionself gegen die Fanauswahl und danach ging es per Fanmarsch dann rüber in die Volkswagen Arena. Und dann ging es dann so richtig los. Die Stimmung war großartig und das versuchten auch Lenny Nero und Malte Truxius bei Wölferadio Arena live rüberzubringen und vor allem auch für entweder diejenigen, die nicht vor Ort sein konnten oder diejenigen, wie meine einer, die eben blind sind und auf solch eine Beschreibung angewiesen sind, rüberzubringen. Die Beschreibungen der Choreografie und so weiter habe ich jetzt nicht für euch, aber dafür gibt es jetzt noch einmal die Tore des hinter uns liegenden Spieltags auf eure Ohren.
Patrick und Max, ja, wer schießt ihn? Der eine zum Tor hin, der andere Max vom Tor weg. Wir konzentrieren uns mehr auf das lange 5-Meter-Raum-Eck, weil davor steht keiner. Max hebt den rechten Arm, flankt rein, vom Tor weg. Fischer verschätzt sich leider zwei Kölner dazwischen. Und dann auch Mele. Er hat ihn trotzdem jetzt wieder kurz vorm Strafraum. Spielt rechts raus auf Sko Olsen. Strafraum, Ecke. Schön. Kilian in den Strafraum auf Mele. Er spielt in Rückpass.
Ah!
Klatschen, alle stehen, ja. Die VW Arena, die Volkswagen Arena stehen. Alle stehen jetzt hier, bis auf Lenny.
Und ja, genau, Lenny muss leider sitzen, weil er alt ist und grau und sonst vielleicht noch hier umkippt am heutigen Nachmittag.
Ich streiche ihn.
Ja, danke, Malte. Du bist wie eine Arme zu mir.
Ja, wer von mir Mitleid bekommt, ja, hat es einfach nicht geschafft.
Auf jeden Fall haben wir jetzt eine super Freistoßsituation.
Ja, Max so, ist auch schon weg. Jetzt kommt er wieder.
18 Meter halblinke Position. Das, was du im Training immer übst, wenn eigentlich schon alle weg sind.
Ja, die Kölner mit 5-Mann-Mauer und natürlich dann Kainz. Das ist, glaube ich, der hinter der Mauer auf dem Boden liegt. Jetzt steht er wieder auf. Schwebe gibt sozusagen sein rechtes Torwart-Eck frei. Max und Lindström quatschen sich da.
Ja, wir wollen mal gucken. Also, Max mit links, Lindström mit rechts.
Da waren drei Leute auch vor uns, von uns, vor der Kölner Mauer. So ein bisschen versetzt.
So, mal gucken. Der Ball ist freigegeben von Dankert. Maximilian Arnold schaut, läuft jetzt an. Haut drauf und das Ding ist drin!
Wolfsburg rastet aus, 3:2 für den VfL Wolfsburg in der Nachspielzeit.
Na, ob Lenny nach seinem Einsatz noch Stimme hatte? Ich glaube ja nicht. Nicht nur die Fans in der Volkswagen Arena rasteten spätestens nach dem 3:2 aus, sondern natürlich auch unsere Wölfe Radio Arena Live Kommentatoren Lenny Nero und Malte Truxus, wie man eben sehr eindrucksvoll hören konnte. Und mit einem, der auch am Samstag mit dabei war, spreche ich jetzt.
Wölfe Radio. Fan Talk.
Was war das für ein emotionaler Samstag gewesen? Der VfL Wolfsburg feierte gebührend seinen 80. Geburtstag und eigentlich hätte man sich am Ende mit einem Heimsieg gegen den Aufsteiger des 1. FC Köln belohnen wollen. Das hat allerdings nicht geklappt. Um allerdings etwas positiv zu formulieren, wir sind weiterhin natürlich in dieser laufenden Saison ungeschlagen. Auch wenn zweimal unentschieden natürlich nicht das ist, was wir uns alle wünschen, aber nichtsdestotrotz, man kann ja nicht immer alles schlecht reden. Oder vielleicht doch, das müssen wir jetzt rausfinden mit meinem Gast, nämlich Daniel Wosnitzer von RetortenTV.
Grüße dich, Christian.
Einen wunderschönen, ja, wir können es ja sagen, guten Morgen. Wir haben es gerade 8.45 Uhr, während wir das hier aufzeichnen.
Genau.
Aber es ist sowieso nie zu früh oder zu spät, um sich über Fußball zu unterhalten. Und ich war leider nicht am Samstag im Stadion. Ich habe zwar reingehört über Wölfe Radio Arena Live und auch die Nachberichterstattung dann auf verschiedenen Kanälen gelesen. Du warst aber da und ja, erzähl mal so ein bisschen von deinen Eindrücken.
Ich habe das schon mal bei uns jetzt gestern erwähnt. Der Gegner hätte ja locker Mainz 05 heißen können. Traditionell sind das ja diese Spiele, die hin und her gehen. 3:3, also das war ja 1000 Tode gestorben, himmelhoch, jauchzend, alles Mögliche war drin. Und was für ein Spiel, sage ich mal, aus neutraler Sicht, wahrscheinlich mit Abstand das spannendste Spiel an diesem Spieltag. Für mich als VfL-Fan natürlich am Ende wieder ein Grund, eine Träne zu vergießen, dass man sich in der 90. plus 14 nochmal den Ausgleich einschenken lassen muss. Wie du ja weißt von unserem Ex-Spieler, nicht nur er, auch Waldschmidt hat getroffen. Das ist eine VfL-Wolfsburg-Krankheit, die ich langsam nicht mehr erklären kann. Allerdings auf Gänze gesehen, da gehen wir bestimmt noch drauf ein, mit allem drum und dran, vorher der Tag, die grün-weiße Nacht, das Traditionsspiel, alles was dazugehörte, war es ein echt gelungener Geburtstag.
Ja, wir gehen einen Schritt zurück. Bevor es überhaupt zum Anpfiff kam, gab es ja eine richtig großartige, ja, nennen wir es mal ruhig, Parade mit Fahnen und Schriftzügen und so weiter und so fort. Wer nicht dabei war und gerade keine Bilder im Kopf hat. Vielleicht kannst du in eigenen Worten das mal ein bisschen beschreiben. Was war da zu sehen?
Du sprichst vom Fanmarsch jetzt, ne?
Nein, direkt nach der Aufstellung gab es ja auch im Stadion eine riesen Choreo.
Und ich glaub, ach, die meinst du natürlich, ja.
Und
es ist,
glaube ich, schon eine Seltenheit, dass unser Capo mal über die Stadionlautsprecher zu hören ist und nicht nur durch sein Megafon.
Das ist wahr. Ja, was die lieben Kölner Fans wegpfeifen wollten, er allerdings mit stolzer Brust schon fast, man konnte es richtig sehen, sehr gut gemacht hat. Also der hat wirklich schöne Worte gefunden, meiner Meinung nach. Und hat uns auch alle angepeitscht bis in die Nebenreihen, was ja auch nicht immer der Fall ist. Und war sehr beeindruckend. Auch die Choreografie in Gänze, alles wirklich toll. Also wir haben gestaunt. Wir haben alle natürlich, waren Teil davon. Und hat uns sehr stolz gemacht. Kann man nur Danke an die aktive Fanszene senden. Da ist bestimmt sehr viel Zeit und Geld drauf gegangen.
Das auf jeden Fall. Ich wollte ihn jetzt nicht unterm Tisch kehren. Du hast ja eigentlich was erzählen wollen oder es so verstanden, als wollte ich auf den Fanmarsch hinaus. Vielleicht kannst du dazu ja auch was erzählen. Wie waren so da deine Eindrücke? Es ging ja vom...
Ja, auch fantastisch. Der wird mir wahrscheinlich unvergessen bleiben, da ich jetzt privat, kann ich das ja gerne mal erzählen, habe ich einen 4-jährigen Sohn und den habe ich das allererste Mal mit ins Stadion nehmen dürfen. Wir haben immer überlegt, ist das nicht zu früh, weil ich bin mit 5 in den Elsterweg mitgenommen worden von meinem Vater. Und da habe ich mich tatsächlich noch nicht so für den VfL interessiert, habe mich eher mit den anderen Kindern dort beschäftigt. Und diesmal haben wir gesagt, komm, jetzt kommt da mit. Und er hat aber wirklich das volle Programm mitbekommen. Feuerwerkskörper, Knalle, alles Mögliche war natürlich eine absolute Reizüberflutung. Aber er hat tapfer durchgehalten. Und das ist für mich natürlich dann unvergesslich, mit ihm auf den Schultern diesen Marsch zu gehen und das war wirklich fantastisch. Was natürlich unbedingt erwähnt werden muss, ist Diego Benaglio, wie er vorne auch stand und dieses Bild, das ist wirklich ein Bild, das ist, glaube ich, so für den VfL leicht historisch. Es ist wirklich sehr, sehr schön gewesen, das zu sehen. Wir freuen uns ja auch alle, dass er im Aufsichtsrat jetzt ist und dass er das so noch symbolisch irgendwie untermauert, sage ich mal, unterstreicht. Einfach fantastisch. Und das war ein sehr, sehr schöner Marsch. Hat alles super funktioniert. Klasse.
Ich glaube, das kann dein Sohnemann noch in 20 Jahren erzählen, dass er bei Papa auf der Schulter saß. Hat ja auch Vorteile. Da muss man sich nicht drängeln. Da hat man den besten Ausblick. Und
genau. So sieht's aus. Er hat auch gleich gesagt, Papa, hier fahren wir doch Auto normalerweise. Genau. Das war für ihn schon ein Erlebnis auf der gesperrten Berliner Brücke. Einfach inmitten der Straße auf Papas Schultern gehen zu dürfen.
Das heißt, er war dann auch mit in der Volkswagen Arena, oder?
Ja, ganz genau. 3 Reihen über mir habe ich noch Tickets bekommen. Ich bin ja Dauerkarteninhaber und ich musste Einzeltickets finden. Die habe ich zum Glück sehr rechtzeitig geordert, als der Verkauf losging für Dauerkarteninhaber. Und da ist meine Frau mitgekommen natürlich, meine Tochter auch und die haben sich dann ein bisschen um meinen Sohn gekümmert, aber das war unmittelbar hinter mir sozusagen und dann war das wirklich schön zu sehen, wie er da komplett mitgeklatscht hat und alles. Also der Erziehungsauftrag, der wird jetzt nach und nach erfüllt.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie war es denn für ihn dann bei seinem allerersten Bundesligaspiel im Stadion dabei gewesen zu sein? Was hat er dir denn gesagt?
Ja, wirklich, er fand das toll, ne, wie die alle mitgeklatscht haben und auch am Anfang mit den Papptafeln für die Choreografie. Er war überall da wirklich aktiv dabei und hat das so das allererste Mal so, glaube ich, richtig wahrgenommen, wie das da drinne so ist, ne? Und ich erinnere mich an damals, da war ich tatsächlich auch mal beim Eishockey als kleines Kind und da musste mich mein Vater im ersten Drittel nach Hause fahren, weil die Trommel genau neben uns standen. Das war viel zu laut für mich und an dem Tag möchte ich sagen, jetzt war es nicht wesentlich unlauter und das hat mein Sohn wirklich besser gehandelt mit 4 Jahren als ich mit 5, 6. Also wirklich klasse. Respekt an meinen Sohn.
Ich habe sowieso das Gefühl, dass Kinder und Teenager viel lärmresistenter sind, auch dank dieser In-Ear-Headset-Kultur, ja, dass man sich ja sowieso immer und überall zuballert mit allem.
Ich da glaub, sagst du was, das kann Sinn ergeben, ja, ja.
Wer weiß das schon.
Genau.
Womit wir aber auch schon wieder beim Spiel wären. Wir haben gut die Kurve gekriegt, ja. Und du hast es ja auch gesagt, uns ereilt mal wieder der Eckspielerfluch. Und ich erinnere mich an den, ich meine, es war der Saisonauftakt 23/24, die erste Saison, ja, in der Luca Waldschmidt für den ersten FC Köln spielte und wo er nämlich dann auch den ersten Gegentreffer für seinen neuen Verein, genau, landete. Und ich hatte irgendwie so ein Déjà-vu am letzten Samstag irgendwie. Ich saß im Zug auf dem Weg zu einer Feier und habe dem Kommentar gelauscht und dachte mir irgendwie, ich wäre im verkehrten Film.
Ja, ja, nicht nur du.
Du hast dich ja so ein bisschen, man hat sich ja so ein bisschen anstecken lassen, auch über Kopfhörer mit der ganzen Stimmung. Ich saß da, glaube ich, mit einem breiten Grinsen und dann ging es los und nach der fünften Minute habe ich dann gedacht, ernsthaft?
Kann nicht wahr sein.
Ja, vor allem, es wird in den Medien immer als ein Patzer von Kamil Grabara beschrieben. Ich frage mich aber bei solchen Patzern in Anführungszeichen immer, ob da wirklich immer nur allein der Torwart die Schuld trägt. Weil, hey, da sind Innenverteidiger, Außenverteidiger, hast du nicht gesehen. Was war da los? Ich meine, irgendwie muss der Ball ja zum Torwart gekommen sein. Ja, da muss ja nicht nur der Torwart geschlafen, sondern noch irgendwo was anderes nicht richtig rund gelaufen sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, natürlich. Aber jetzt wirst du lachen. Ich bin wirklich jemand, ein VfL-Fan, der, wenn es nicht gut läuft, gucke ich mir im Nachgang selten nochmal alles an. Also ich kann dir jetzt noch nicht mal sagen, wer war genau schuldig. Ich werde dem nachkommen müssen, da wir ja selber wieder eine Folge drehen werden, wo wir das Spiel auch nochmal ein bisschen zerlegen am kommenden Freitag. Aber bis dahin habe ich tatsächlich noch nicht so richtig reingeguckt, wer war da der Schuldige oder sonst was. Ich habe es im ersten Moment tatsächlich so wahrgenommen, dass der zu dolle abgeklatscht worden ist von Grabara. Das ist schade, weil ich ihn ja sehr mag und schätze. Aber ich sehe das wie du natürlich. Wieso kommt überhaupt jemand erstmal so frei zum Schuss da, dass er da so abziehen kann? Da wird sicherlich vorher natürlich was im Argen gewesen sein und das ist ja auch immer noch ein Teamsport, also das kannst du jetzt nicht Grabara ganz alleine zuschreiben, sicher.
Ja, zumal das auch so eine Sportkrankheit irgendwie ist, die wir auch schon seit geraumer Zeit ein bisschen mit uns rumschleppen, das ist jetzt ja kein Einzelfall, wo ich mich dann irgendwann, wo mich dann auch der Optimismus verlässt und ich mich halt dann frage, hey, vielleicht, okay, die Saison ist noch jung, wir haben viele neue Spieler dazu bekommen, wir haben einen neuen, ja, Trainer, vielleicht ist die Spielidee auch noch nicht überall angekommen, was nach dem dritten Spieltag vollkommen in Ordnung ist, um Gottes Willen. Vielleicht sind das alles so Faktoren, um das jetzt mal ein bisschen schön zu reden.
Ja, ja.
Weil ich bin nämlich auch kein Fan und auch nicht der Mensch dafür, der nach dem dritten, nee, nach dem zweiten nicht gewonnenen Spiel, das erste haben wir ja gewonnen, nach dem zweiten, ja, nicht gewonnenen Spiel sofort irgendwie den Krisenstab ausruft.
Nee, bitte nicht.
Ja, das passiert.
Dafür sind andere zuständig.
Ja, ich habe vorhin mal als kleine Vorbereitung oder ich wollte als Vorbereitung immer noch ein paar Fanstimmen einholen aus dem Internet und ich habe, glaube ich, drei gelesen und habe dann den Browser geschlossen und gesagt, nee, okay, ja, das brauche ich jetzt um 8 Uhr morgens. Dann dachte ich. Ja, also ich bin mir nicht ganz schlüssig. Also ich weiß nicht, wo, auch nach vorne hin. Klar, wir haben es geschafft, vor Halbzeitabpfiff auszugleichen. Ja, wer war da nicht froh drüber? Mhm. Wir haben nach der Unterbrechung vor allem durch das Gewitter und auch nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit besser ins Spiel gefunden. Ja. Sind ja auch in Führung gegangen. Und dann kam die verfluchte Nachspielzeit, 15 Minuten mit einem wahren Schützenfest, allerdings nicht nur auf Seiten der Wölfe. Die
ja, man hätte es gerne umgekehrt gehabt. Ne? Da hätte Köln lieber mal das vorletzte Tor gemacht und Arnold das 3-3. Da wäre es so gefühlsmäßig etwas besser ausgegangen für uns, finde ich. Ne, es hat sich am Ende angefühlt wie eine Niederlage. Das ist wirklich schade. Und das gesamte Spiel über habe ich tatsächlich manchmal gedacht, so, wieso spielen die gerade nicht so guten Fußball, dass man so merkt, die tun jetzt wirklich alles dafür, diesen Geburtstag abzurunden. Phasenweise war ich da wirklich wieder ein bisschen enttäuscht, aber ich habe es verziehen aufgrund Aufregung vielleicht oder sowas. Ich sehe aber auch immer, also ich sehe noch ein paar Fehler, ein paar Trainerfehler. Der hat sich schon das ein oder andere Mal ein bisschen vercoacht, wie ich finde. Man hätte Sicherheit reinbringen können mit Eriksen, meiner Meinung nach, am Schluss nochmal alles ein bisschen zusammenhalten. Mir war das dann, dass man dann junge Innenverteidiger bringt oder so, das ist mir, weiß ich nicht, ob das so richtig war. Allerdings, ihm verzeihe ich das definitiv noch. Er soll sich mal erstmal zurechtfinden, er soll sein Team bilden. Und da bin ich mal gespannt, wie das jetzt in Zukunft weitergeht. Das eine Mal, ich glaube, das Spiel gegen Mainz, da hat er ja auch schon zugegeben, dass es so ein bisschen auf seine Kappe auch ging. Und ich glaube, der muss sich noch ein bisschen zurechtfinden mit dem Kader und auf wen er da wirklich richtig vertrauen kann und was vielleicht falsch war. Das sieht er ja ein. Also er macht mir einen sehr selbstreflektierenden Eindruck. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig und gut. Ne, aber ich weiß ja nicht, wie siehst du das, Christian? Sagst du auch, der Trainer hat sich hier und da noch nicht so zu 100% das Team gefunden, sage ich mal?
Das zum einen, also wir haben, aber das haben andere Vereine in dieser Pause auch, ja teils echt eine Radikalkur gemacht, ja, mit neuem Trainer, neue Spieler, einige Abgänge und Umstellungen und hast du nicht gesehen. Also Peter Christiansen hat das ja schon in der letzten Saison angekündigt und hat das ja auch weiterhin rigoros durchgezogen. Und ich bin da tatsächlich zwiegespalten. Auf der einen Seite sagt man ja, okay, Paul Simonis ist ein Bundesliga-Neuling. Er ist jetzt auch im Vergleich zu vielen anderen Trainern, die wir schon hatten, ein relativ junger Trainer. Was bei mir allerdings schon sehr viel Sympathiepunkte hervorruft, weil er ist nicht in Anführungszeichen verbraucht. Ja, wenn du ja, da jetzt stimmt. irgendwen nimmst, der schon das halbe Bundesliga-Karussell hinter sich hat und irgendwie bei uns gefühlt die 17. Bundesliga-Station schon irgendwie ausprobiert, dann frage ich mich manchmal dann auch, ja, okay, muss das jetzt sein? Und
richtig.
Man hat das bei, also man kann gegen Ralf Hasenhüttl oder für Ralf Hasenhüttl sagen, was man will, aber das war ja auch ein sehr erfahrener Trainer. Aber vielleicht, so doof es klingt, vielleicht auch etwas zu erfahren. Vielleicht braucht es A, mal wirklich jemanden Junges.
Ja.
Das sehen wir oder das sahen wir in der letzten Saison an anderen Stellen in der ersten und zweiten Bundesliga ja auch. Und vielleicht muss man ihm einfach etwas mehr Zeit geben. Meine Sorge bei dem Ganzen ist nur, dass er diese Zeit am Ende nicht bekommen wird. Wir gestehen jedem Trainer zu, dass er Zeit bekommt und die Mannschaft formen soll. Doch wenn das so weitergeht und wir mit Unentschieden aus den Partien rausgehen und die großen, in Anführungszeichen, haben wir noch alle vor uns, dann weiß ich nicht, wie hoch der Druck von weiter oben sein wird, um dieses Wort auch weiterhin zu halten. Ich würde es mir wünschen, dass wir mit Peter Christiansen endlich mal jemanden haben, der auch zu seinem Wort steht, egal wie stark es kriselt und den Trainer einfach auch mal über einen längeren Zeitraum machen lässt. Das ist das eine.
Ich finde, das ist auch ein wichtiges Signal an die Mannschaft. Ne? Wenn du den nämlich immer wieder auswechselst, den Trainer, ist das auch immer wieder das Alibi für die Mannschaft. Ne? Also irgendwie finde ich das auch eine schöne Idee, da jemand länger Zeit zu geben. Wir kennen alle die Mechanismen der Bundesliga, aber sich darüber mal hinwegzusetzen, das wäre sehr erfrischend. Ich mag Paul Simonis. Ich finde ihn sehr sympathisch. Bringt hier frischen Wind rein. Ich vertraue ihm und dazu benötigt es Zeit. Ganz richtig, was du gesagt hast.
Er ist sympathisch, kann ich nur bestätigen. Ich habe ihn nämlich nach dem Spiel gegen Mainz 05 in der Mixzone kurz getroffen.
Ah, toll.
Und konnte ja auch ein, zwei Worte mit ihm wechseln, was ich sehr, sehr cool fand, sehr schön fand auch. Und ja, er machte auch einen sehr, sehr reflektierten Eindruck, muss ich sagen. Und ja, das machte er ja auch schon bei seiner Vorstellung, ja, bei seinem in Anführungszeichen Vorstellungsgespräch, wo er ja schon irgendwie mit einer Präsentation um die Ecke gekommen sein soll und gesagt hat, genau, hey, das sind unsere Baustellen, das sind unsere in Anführungszeichen Fehler, das können wir machen. Ich glaube, er weiß schon, was er tut. Das Problem ist einfach, dass das Gefüge Mannschaft, ja, also die fertige Mannschaft, ja erst recht spät komplettiert wurde. Und du, und das ist etwas, das habe ich im letzten Podcast, den ich hier moderiert habe, auch schon gesagt. Das ist etwas, was ich auch sehr schwierig finde, warum man Transferphasen nicht zu Beginn einer Saison enden lässt und nicht irgendwie schon mittendrin. Ja,
wie das so denke ich mir auch ganz oft, Christian, aber manchmal, wir wissen das ja nicht, ne? Wir haben diesen Job ja auch nicht.
Nein, natürlich.
Ich kann mir vorstellen, dass sich das tatsächlich bis zum Ende zuschnürt und du dann erst die Chance hast, bei manchen Spielern zuzugreifen, weil sich wie so ein Schwarm andere Vereine um den bemühen und kann ich mir wirklich vorstellen, dass es schwierig ist, seinen Kader frühzeitig fertigzustellen, wenn du da nicht noch ein paar Scheine mehr auf den Tisch packst. Aber das wäre natürlich das Schönste für einen Fan, dass das sehr früh ist, dass das Team sich schon in der Vorbereitung super einspielen kann. Und jedes Mal ist das für mich auch ärgerlich, ne? Wenn ich dann höre, übermorgen ist erster Spieltag und jetzt kommen schon wieder drei neue Spieler. Ne? Wie willst du die so schnell integrieren? Ne? Das denke ich auch.
Es wird zwar immer ja gesagt von Fanseite, ja, das sind Profis und die müssen sowas können. Ganz ehrlich, Leute, schaut mal in eure eigenen Berufe. Wenn ihr irgendwie den Job wechselt oder die Abteilung wechselt, da seid ihr auch nicht von jetzt auf gleich sofort drin. Und vor allem,
ich wollte gerade sagen, du sagst da gerade ein gutes Beispiel. Sagst du einem wirklich jetzt, du musst jetzt nach Würzburg, du musst jetzt da deinen Job machen, aber das schon übermorgen. Pack deine Koffer, Hotel ist gebucht, zack, als ob du an dem Tag die 100% gibst. Du bist doch noch gar nicht akklimatisiert, noch nicht mal angekommen. Ne? Das es ist menschlich. Du sagst ja, es sind alles Profis, das sind aber ganz genauso Menschen. Ne?
Es gibt Leute, die das können, die bewundere ich auch. Ja,
ja, ich auch.
Das sind denn wirklich absolute Teamplayer, den kannst du jeden vorsetzen, aber das kannst du ja nicht mit jedem. Und so geht es, glaube ich, das muss man wirklich bei aller Liebe und Kritik auch sagen. Ich glaube, so geht es halt im Fußball auch. Und das ist halt, glaube ich, das ganz große Problem, woran wir letzten Endes auch beim VfL immer wieder zu scheitern drohen, wo ich jetzt aber auch wirklich dann mal Hoffnung habe, dass das in den nächsten Wochen sich doch etwas bessert. Ja. Hast du am letzten Samstag jemanden auf dem Spielfeld vermisst oder warst du mit der Aufstellung so zufrieden? Da gab es ja auch interessante Kritiken von Fanseiten zu lesen und so weiter. Mich würde mal interessieren, wie da deine Meinung zu ist.
Boah, ich hoffe, du hast mich jetzt nicht auf dem falschen Fuß erwischt, weil jetzt fällt mir gerade spontan niemand ein. Ich habe mich gewundert über Jenan Pečinović, dass der erstmal, für mir war die Offensive ein bisschen zu zurückhaltend aufgestellt. Das kann ich mich auf jeden Fall entsinnen, dass das mein erster Gedanke war, als ich die Aufstellung gesehen habe. Da habe ich gedacht, Wimmer ist so ein bisschen der Stürmer. Ne, Amura ist natürlich auch da und so. Ne, also der kam, also es war für mich, Pečinović, das war für mich so der Punkt, wo ich gedacht habe, dass der jetzt nicht spielt, das wundert mich. Ne, aber was hast du für Kritiken denn gelesen, wenn ich so fragen darf? Was haben die Fans bemängelt?
Also etwas, bei dem man sich jetzt wirklich streiten kann. Wir haben ja eine Neuverpflichtung noch kurz vor knapp gehabt. Ja,
so meinst du das?
Dänischen Topspieler schlechthin und der saß dann am Ende auf der Bank und das ist einigen übelst aufgestoßen, wobei ich auch da sagen muss, ja, schön, es ist der dänische Topspieler schlechthin, das ist ja schön, aber das ist noch lange kein kein Startelf-Garant. Ja, und
nee.
Von daher, mir war...
Siehst du, deswegen habe ich den schon ein bisschen ausgeklammert, gerade in der Thematik. Das war für mich tatsächlich, ich kenne diese erfahrungsgemäß, diese Transfers, wo du dann denkst, der steht sofort in der Startelf, und in den meisten Fällen ist es tatsächlich nicht so. Ne? Er kommt an, auch er hat sich zu akklimatisieren, und auch er ist vielleicht noch längst nicht fit genug, um so ein Bundesligaspiel von Beginn an zu machen. Er war ja jetzt vereinslos zuletzt. Und wie gesagt, wie ich das vorhin gesagt habe, ich hätte mir eventuell nur gewünscht, dass er seine Erfahrung, seine große Stärke ist ja auch, den Ball zu halten und zu verteilen. Das ist eines seiner größten Dinger. Und das hätte ich mir vielleicht in der Schlussphase gut vorstellen können, dass der eingewechselt wird. Das hätte vielleicht auch dem Stadion nochmal so den letzten Ruck gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, er hätte einen tosenden Applaus bekommen, wäre er zur Seitenlinie gerufen worden. Aber ja, jetzt ist das Ding durch. Jetzt können wir sowieso nicht mehr großartig was machen. Gut, wo du das jetzt ansprichst, klar, diesen Punkt verstehe ich, aber da würde ich tatsächlich gegen kontern, dass man den hätte ich selber nicht, glaube ich, von Beginn an gebracht.
Eben drum. Aber ich bin voll und ganz bei dir, was den Sturm angeht. Ein Jenan Pejcinovic hättest du definitiv früher bringen. Nein, nicht können, sondern müssen. Ja, gerade. Ja. Bei so einem, ich nenne es mal ruhig so ein bisschen verfahrenen Spiel, natürlich, wir kamen besser ins Spiel, vor allem in der zweiten Halbzeit. Aber hey, es war nicht nur Jubiläum, das lass jetzt mal ganz außen vor. Wir hatten noch keinen Heimsieg in dieser Saison. Wir wollen eigentlich unbedingt 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Und das ist halt so etwas, Lenny nennt immer schön das Wort gallig. Ja, wir waren mal nicht gallig genug. Und ich habe auch ein Interview mit Maximilian Arnold gelesen, der da auch am Ende echt ratlos war nach dem 3:3 und da auch selber nicht mehr wusste, woran es da jetzt wieder gehapert hat und warum wir das Ding nicht dicht machen können, den Sack nicht zumachen können.
Mir tut das ja auch wirklich leid. Ich habe die Gesichter gesehen, die Stimmen zum Spiel auf dem VfL-YouTube-Channel. Da siehst du ein Gesichter von Kilian Fischer, Maximilian Arnold, Patrick Wimmer. Den kaufst du das ja auch original ab. Die waren so niedergeschlagen, so down. Aber trotzdem, als Fan hast du auch gedacht, warum nicht diese letzten Prozentpunkte noch? Warum gerade heute nicht? Warum ist heute der 10. Spieltag hintereinander zu Hause, wo wir es nicht geschafft haben, ein Team zu besiegen? Und das ist schon langsam jetzt sehr auffällig, dass wir eine Heimschwäche haben. Und woher kommt das? Woher rührt das? Das Stadion war voll. Wir hatten eine geniale Stimmung. Und das ist wirklich schade. Ne? Das hat uns wirklich dieses Märchen nicht zu 100% schön geschrieben. Ne? Also das wäre die Krönung des Ganzen gewesen. Alles hat funktioniert, alles war top, alles, einfach alles. Und nur dieses Spielergebnis hat leider ein paar Prozentpunkte gesammelt, dass wir nicht sagen können, zu 100% geiles Wochenende gewesen.
Jetzt könnte ich natürlich sagen, dass viele Märchen kein richtiges Happy End haben. Also
hast du auch wieder recht.
Also ich musste mal an den Film Deutschland ein Sommermärchen denken, wo es ja auch märchenhaft schön war, aber mit einem bitteren Nachgeschmack am Ende. Also darum lassen wir diese Märchenparabel mal lieber weg.
Außerdem kannst du die Länge der Geschichte ja sowieso lang ziehen. Ne? Die könnte auch bis über die Saison gehen und das Happy End ist immer noch da dann.
Aber du, ich war vorhin auch total erschrocken. Also ich bin nicht so der Statistiker und habe auch nicht irgendwie jeden Spieltag im Kopf von jeder Begegnung, habe aber vorhin auch gelesen auf bundesliga.de, dass wir tatsächlich, was Heimspiele angeht, seit Januar wirklich sieglos sind. Ich musste den Satz zweimal lesen und bin dann erstmal tatsächlich dann in die Tabellen gegangen und habe mir das angeschaut. Es ist tatsächlich ja echt eine lange Durststrecke. Das hat man gar nicht so im Kopf irgendwie.
Aber die letzte Saison war ja tatsächlich auch davon geprägt, dass wir uns schon mehr auf die Auswärtsspiele alle gefreut haben, wie auf die Heimspiele. Und ich habe mit Robin auch drüber gesprochen, wir haben so damals schon so ein Selbstverständnis entwickelt gehabt, soll doch kommen, wer will, zu Hause rauen wir die eh weg. Und die Zeiten sind schon lange vorbei, die haben sich so weggeschlichen, dass wir es nicht mal gemerkt haben.
Du sprichst da wieder was Schönes an und baust die Brücke zum kommenden Spiel. Da geht es nämlich auswärts gegen Borussia Dortmund, die sich gestern Abend doch noch mit einem 4:4 gegen Juventus Turin behaupten konnten. Auch erst in der zweiten Halbzeit. Aber die zwar auch die letzten zwei Spiele gewonnen haben, die aber vor allem beim Bundesliga-Auftakt hier in Hamburg auch gezeigt haben, dass da auch nicht alles Gold ist, was glänzt. Und was denkst du über die bevorstehende Begegnung? Was wird uns spielerisch erwarten? Und wo kann der VfL vielleicht auch anknüpfen?
Ja, gestern hatten wir tatsächlich, waren wir mal zu Gast als Retorten-TV bei einem ziemlich bekannten Dortmunder Streamer namens Pöhlers und er hat uns dieselbe Frage gestellt, wie wir so als Wolfsburger das kommende Spiel sehen und da haben wir geantwortet, dass wir jedes Mal, wenn wir nach Dortmund fahren, schon als Fans den Geruch aus der Hose, Unterhose riechen können, der Spieler. Das riecht nämlich dann immer wie ein bisschen eingekackert. Weil es ist irgendwie so ein Gefühl, wir haben da nicht viel mitzunehmen. Jedes Mal, das ist genau dasselbe, als wenn du in der Allianz Arena zu Gast bist. Warum reist du da überhaupt hin? Ne? Ich meine, wir haben schon den ein oder anderen Erfolg immerhin im Westfalenstadion erringen können. Aber ich mache mir mittlerweile nicht große Hoffnungen. Das ist vielleicht auch falsch von mir als Fan, aber leider, ich kann mich erinnern, gerade an das letzte Auswärtsspiel in Dortmund. Ich glaube, ich habe noch nie so einen Ausraster gehabt und da habe ich auch noch vor der Kamera reagiert. Ich habe fast den Tisch zusammengehauen, weil ich so frustriert war, wie einfach wir das Spiel hergegeben haben und wie uns Dortmund dann letztendlich vor dieser gelben Wand abgeschossen hat. Und ich kann das nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Ich kann mir nur erhoffen, dass Dortmund jetzt kommen die absoluten Floskeln wieder, aber dass Dortmund jetzt durch dieses gestrige Spiel in Turin, dass die da so ein bisschen kaputt sind, dass die noch nicht ganz wieder fit sind, ne, und wir vielleicht wieder ein bisschen Auswärtsstärke zeigen können, uns ein bisschen besser darauf vorbereitet haben und da irgendwie irgendwas mitnehmen. Aber läuft es so wie normal, dann ist das Ding schon wieder weg. Also ich weiß es nicht. Was denkst du, Christian, was ist denn dein Tipp?
Ich bin mal belehrt worden, man tippt nicht gegen die eigene Mannschaft.
Ja, das fällt mir manchmal sogar schwer.
Definitiv. Ist mir letzte Woche auch schwer gefallen bei meiner, ich nenne es mal, Zweitmannschaft, die ich ja noch mitverfolge. Egal, aber ich glaube, also wenn wir der Linie treu bleiben und ein Unentschieden mitnehmen aus Dortmund, können wir nicht nur zufrieden, sondern in dem Sinne dann auch mal stolz auf uns sein, weil wir eben nicht uns haben zu voreilig und vorschnell ins Boxhorn jagen lassen.
Das ist ganz genau.
Das ist halt immer, aber das ist ja das Lustige teilweise, was so die VfL-Krankheit ist, gegen vermeintlich schwächere Gegner schaffen wir es nicht, aber gegen Gegner, die zumindest tabellarisch uns überlegen sind, da schaffen wir schon irgendwas zu holen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, an die ich mich jetzt noch klammer. Zum Abschluss, wir lauschen gleich mal einem Dortmunder Fan und Blindenreporter, wie er die Sache so sieht, ob das wirklich so eindeutig ist, auch aus Dortmunder Sicht. Ich spoiler schon mal ein bisschen, so cool. Ganz nämlich nicht. Ich stelle ja immer die Fangfrage, hey, bei aller Liebe zum Verein, aber wo ist denn quasi so euer Manko? Wo kann ich als Gastverein denn so ein bisschen angreifen und anknüpfen?
Und da wird's dann. Was auf jeden Fall interessant wird in Bezug auf Dortmunder Fans, das habe ich gestern bei Pöhlers nämlich auch rausgehört, der war sehr, sehr dolle interessiert daran, wie wir über Niko Kovac denken, weil in Dortmund ist es trotz dessen, dass die vielleicht das ein oder andere gute Ergebnis jetzt doch gehabt haben, also so schlecht sind sie ja nicht in die Saison gestartet, wie viele gedacht haben, der wird nicht sehr großartig angesehen, sage ich mal. Also der hat jetzt sich auch irgendwie mit dem Daniel Bayer so ein bisschen, da gab es so ein Interview, da hat er einen komischen Spruch gezogen. Also die Dortmunder Szene ist nicht gerade sehr zufrieden mit Niko Kovac. Habe ich gestern rausgehören dürfen, war ich auch etwas überrascht drüber, aber da werde ich da jetzt ein bisschen mehr drauf achten.
Das ist total spannend, weil nämlich der Eindruck von Martin Feier, den wir gleich hören werden, ein bisschen ein anderer ist. Aber
interessant.
Ich meine, das ist ja auch, ich sag mal, das kann ja jeder Fan anders sehen. Und das macht es aber dann auch umso spannender und interessanter. Aber vorher werde ich mich erstmal noch zumindest hier an dieser Stelle verabschieden. Vielen Dank, dass du da warst. Mein Wort des Tages, vercoacht. Vercoacht ist mega geil. Also.
Und ich lege mich jetzt auch auf die Couch.
Und wenn du dann verschläfst, hast du dann auch vercoacht oder so?
Dann habe ich mich auch vercoacht.
Also ihr Lieben, wir hören gleich Stimmen aus Dortmund und an Daniel Wosnitzer von RetortenTV schon einmal vielen herzlichen Dank. Diese Folge wird hier am Donnerstag veröffentlicht. Das heißt, wir können noch Werbung machen für euch, für morgen sozusagen, für Freitag.
Ganz, ja, sehr wichtig auch. Ja. Morgen kommt ein sehr, sehr interessanter Gast nämlich zu uns. Schaltet da gerne alle ein. Holger Ballwanz bei uns ab 20.30 Uhr live auf Twitch. Und wer Twitch nicht sehen kann, danach direkt in der Wiederholung, wie gewohnt, auf YouTube.
So ist es. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Ciao.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Das Kombinationsspiel führt uns wieder gen Westen. Am kommenden Sonntag um 19.30 Uhr spielt der VfL Wolfsburg nämlich gegen den BVB. Und einer, der sich mit den Dortmundern immer ganz gut auskennt und uns hier im Wölferadio immer wieder mit seiner Expertise zur Seite steht, ist Martin Feier, Blinden- und Sportreporter. Schön, dass du wieder dabei bist.
Einen schönen guten Tag, freue mich, Christian.
Wir schauen auf euren Saisonauftakt, wie es euch so in den ersten drei Spieltagen ergangen ist. Und ja, der Saisonauftakt ist ja ein bisschen, nennen wir es mal, durchwachsen. Ihr konntet zwar auch Siege verbuchen, aber vor allem das Auftaktspiel, von dem hattet ihr euch sicherlich mehr erhofft, oder? Hier in Hamburg gegen St. Pauli nur 3:3 zu spielen, da rennt man doch so ein bisschen den eigenen Ansprüchen hinterher, oder?
Absolut, das war sicherlich anders geplant und auch anders möglich, aber hinterher weiß man immer mehr, der FC St. Pauli steht mittlerweile ja auch auf einem Champions-League-Platz mit 7 Punkten, also so schlecht sind die nicht, also da werden auch noch andere Mannschaften Punkte liegen lassen und der BVB hat ja eine gute Reaktion gezeigt, hat gegen Union Berlin sein Heimspiel gewonnen und dann auch auswärts bei Heidenheim und ist jetzt ebenfalls mit 7 Punkten oben mit dabei. Der Spielplan meint es gut mit der Borussia, die ja in der Vergangenheit immer wieder sehr, sehr schwer in die Saison gestartet sind. Diesmal hat man sich da mehr vorgenommen. Das ist definitiv beim BVB ein Ziel, dass man nicht zu Beginn gleich der Musik hinterherläuft, sondern von Anfang an oben mitmischt, damit man nicht wie so häufig in den letzten Jahren in der Rückrunde so eine Aufholjagd starten muss, denn das wird auch nicht immer gelingen. Und so gesehen ist der Start aus der Perspektive von heute dann doch durchaus als gelungen zu bezeichnen. Wenngleich ich dir recht gebe, am ersten Spieltag auf St. Pauli hatten natürlich die BVB-Oberen mit einem Sieg gerechnet, der ja auch möglich war. Aber am Ende musst du dann vielleicht mit dem Punkt auch zufrieden sein. Und mit 7 Punkten steht man ja jetzt aktuell auch gar nicht so schlecht da.
Nun ja, also Saison 24-25 lief ja auch nicht schon so rosig. Dann jetzt dieser Holperstart mit dem 3:3 Unentschieden. Gut, als Fan wurde man bei euch ja dann bei den letzten beiden Siegen ein bisschen versöhnt, kann man so sagen. Aber lass uns mal noch einen Schritt zurückgehen. Ich war doch zu sehr mit der Tür ins Haus gefallen. Was war denn so bei euch in der Sommerpause los? Gab es viele Zu- oder Abgänge? Man hat da ja auch sehr viel unterschiedliche Sachen gehört. Wie würdest du das Transferfenster interpretieren?
Ja, da gab es durchaus unterschiedliche Interpretations, Spielräume. Also den Fans hat natürlich in erster Linie nicht so gut gefallen, dass auf dem Transfermarkt lange Zeit nichts passiert ist. Wenngleich man dazu sagen muss, dass mit den Leihspielern Svensson und Jan Kaut, so wie er jetzt aktuell ausgesprochen wird, ja zwei Spieler schon fest verpflichtet wurden. Joe Bellingham hat man auch für Dortmund überzeugen können. Da waren ja auch andere Vereine dran, unter anderem Eintracht Frankfurt. Das heißt, man hatte schon relativ früh drei Spieler verpflichtet, die auch bei der Club-WM dabei waren. Dann passierte lange nichts. Da kam dann natürlich, wie eigentlich bei jedem Bundesligisten, so ein bisschen Unruhe auf. Aber gegen Ende hat man dann ja nochmal auf den Transfermarkt zugeschlagen, hat Chukwu Emeka jetzt fest verpflichtet. Das war vorher einfach finanziell nicht anders darstellbar. Und hat jetzt noch mit Silva einen Stürmer verpflichtet, der aktuell noch nicht hilft, weil er verletzt ist. Aber man hat ihm einen 5-Jahres-Vertrag gegeben, also man plant mit ihm langfristig. So gesehen kann man das jetzt aktuell auch verschmerzen. Sebastian Kehl hat nochmal vor dem Abflug zu Juventus Turin nochmal gesagt, dass er mit dem Transferfenster zufrieden ist, dass er sich gut aufgestellt fühlt mit dem Kader. Und jetzt müssen sie es die Jungs natürlich auch noch beweisen, was für die Mannschaft spricht. Saisonübergreifend sind sie seit 11 Bundesligaspielen ungeschlagen, 9 Siege, 2 Unentschieden. Also die haben ja zum Schluss der Saison dann noch gerade so die Kurve gekriegt und sich dann auch quasi auf dem letzten Drücker für die Champions League qualifiziert. Und jetzt will man, wie gesagt, direkt von Anfang an da im Konzert der ganz Großen mitmischen.
Naja, Transfers sind ja das eine, aber auf der anderen Seite ist da ja auch immer noch der Trainer, der die Mannschaft leiten und vor allem auch formen muss. Denkst du, Niko Kovac wird mit der Mannschaft, so wie er sie jetzt hat, die gesteckten Ziele erreichen können?
Ich glaube ja. Man ist sehr zufrieden mit seiner Arbeit, hat ja auch unlängst den Vertrag bis 2027 verlängert. Er hat es geschafft, der Mannschaft wieder so diese Grundtugenden einzuimpfen, von denen ja immer wieder gesprochen wird, nicht zuletzt auch in der Nationalmannschaft. Also die Bereitschaft, Wege zu gehen, erstmal hinten kompakt zu stehen. Er hat es geschafft, hinten die Defensive zu stabilisieren. Und unter ihm hat man tatsächlich auch mehr Tormöglichkeiten herausgespielt. Und vorne hat man mit Guirassy natürlich ja einen der besten Stürmer der Bundesliga. Er trifft aus dem Spiel heraus sogar häufiger als Harry Kane. Da haben sie natürlich, wie Niko Kovac auch selber sagt, eine offensive Lebensversicherung. Und diese Mischung kann dazu führen, dass der BVB tatsächlich eine etwas ruhigere Saison spielt hinsichtlich der Bundesliga-Ergebnisse. Er kommt gut an, er hat einen Draht zur Mannschaft, er fordert Disziplin ein. Das kennt man auch schon aus seinen Tagen bei Eintracht Frankfurt. Die Mannschaft wirkt fit. Auch ein Faktor, der ja bei 34 Spieltagen plus Champions League, plus DFB-Pokal, plus Länderspiele für die Nationalspieler ebenfalls eine große Rolle spielt. Man traut ihm beim BVB einiges zu und vertraut ihm. Und demzufolge glaube ich auch, dass Niko Kovac und Borussia Dortmund gut zusammenpassen.
Kommen wir nun zur bevorstehenden Begegnung am kommenden Sonntagabend. Was denkst du, wird uns von Seiten der Dortmunder spielerisch erwarten?
Das ist eine gute Frage. Bei euch ist es ja so, also beim VfL Wolfsburg, dass ihr euren Kader ja auch erst spät richtig beieinander hattet. 4 Spieler, zuletzt Christian Eriksen, so auf dem letzten Drücker verpflichtet, einen neuen Trainer. Also das muss erst nochmal wachsen. Deswegen hoffe ich aus Dortmunds Sicht, dass es noch nicht so gewachsen ist, wie es vielleicht dann im späteren Verlauf der Saison ist. Und dass der BVB den Heimvorteil, der bei 80.000 immer da ist, nutzen kann, mit einer guten Einstellung, mit viel Tempo und viel Bereitschaft, da die 3 Punkte zu Hause zu lassen. Ein Faktor wird sicherlich auch das Spiel bei Juventus Turin sein am Dienstagabend. Wie fit geht man daraus? Der Vorteil ist natürlich die Zeit zwischen dem Champions League-Spiel am Dienstagabend und dem Bundesliga-Aufeinandertreffen mit dem VfL Wolfsburg am Sonntagabend ist ja riesig für eine englische Woche. Also mehr Zeit kannst du ja gar nicht kriegen. Also das dürfte dann eigentlich keine Rolle spielen, aber idealerweise kommst du mit einem guten Ergebnis aus Italien zurück, um dann auch das notwendige Selbstvertrauen mitzunehmen.
Tja, Glück gehabt, würde ich sagen. Das hätte ja auch ins Auge gehen können mit einem schönen, gepflegten Freitagabendspiel. Ich hätte da nichts dagegen gehabt, wenn ich ehrlich bin. Aber egal. Wenn du auf die spielerische Leistung der Dortmunder schaust, so nach dem, was du jetzt in den letzten 3 Spieltagen gesehen hast, wo würdest du sagen, gibt es noch Defizite? Wo könnten wir als VfL am kommenden Sonntag gut anknüpfen bzw. angreifen?
Also was in und rund um Dortmund immer wieder diskutiert wird, ist, dass es im Mittelfeld zwar ein großes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielern gibt, die aber ein ähnliches Profil haben. Also da mal so ein bisschen in die Systematik reinzugehen. Also es wird so ein ganz klarer Sechser vermisst, wie man ihn früher mit Sven Bender hatte, der da vor der Abwehr aufräumt. Die Spieler, die Niko Kovac da zur Verfügung hat, sind allesamt richtig gut, aber alle eher so mehr die Achter. Also wir haben da, sprechen da von Joe Bellingham, von Metscher, Sabitzer, die fühlen sich eigentlich eher wohl, wenn sie ein bisschen offensiver spielen können, und Chukwuemeka sowieso. Das heißt, da verfügt man über relativ ähnliche Spielertypen, und die das eigentlich spielen könnten, so wie Salih Özcan, der ja ein ganz klarer Sechser ist, der fällt aber hinten runter. Also den hätte man gerne noch transferiert. Das ist allerdings nicht gelungen, weil es offensichtlich keinen Markt gegeben hat. Und vielleicht ist das so eine neuralgische Position, die ja bekanntermaßen für die Stabilität einer Mannschaft von immenser Bedeutung ist. Die Spieler fallen oft nicht richtig auf, aber man merkt dann, wenn sie nicht da sind, dass sie fehlen. Und da ist der BVB vielleicht nicht optimal aufgestellt.
Was soll ich sagen? Sonntagabend sind wir schlauer. Da treffen nämlich unsere Wölfe im Abendspiel auswärts auf Borussia Dortmund. Und einer, der sich mit den Borussen bestens auskennt, ist unser inzwischen Kombinationsspiel-Dauerkarteninhaber Martin Feie. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke dir auch, Christian. Und die Dauerkarte, die vererbe ich dann irgendwann weiter, die gebe ich nicht mehr ab.
Und das war's für heute. Der Schiri hat schon die Pfeife im Mund. Der Abpfiff kann nur noch Sekunden dauern. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt, oder auf wolfs-blog.de. Am kommenden Sonntag um 19.15 Uhr heißt es wieder Wölferadio Arena Live. Und wir sind wirklich live on air. Malte Truxius und Gerald Schröder werden das Spiel live aus Dortmund für euch kommentieren. Es gibt zu dieser tollen Sende- und Spielzeit keinen Grund, fern zu bleiben. Man kann selbst die Kinder mit Wölferadio Arena Live ins Bett bringen. Entweder mit Knopf im Ohr, oder man verzichtet auf die gute Nachtgeschichte und lässt sie einfach mithören. Das Ganze funktioniert über die VfL Wolfsburg App oder bequem über euren Webbrowser über wölferadio.de. Ich wünsche euch eine hoffentlich erfolgreiche Fußballzeit. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg wieder Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Wir stehen zusammen, als wär's